SIP FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
SIP FM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP FM mit der Ausgabe vom 28. Juni 2006. Heute produziert von Radio Unerhört in Marburg. Das Nachrichtenmagazin der Freien Radios informiert euch heute über folgende Themen.
Armut, insbesondere Armut von Kindern, ist ein Thema, das Mann und Frau gerne in Afrika und Lateinamerika verortet. Doch Kinderarmut gibt es auch in Europa. Mehr darüber erfahrt ihr in unserem ersten Beitrag von Radio Korax aus Halle.
Berichte über Rechtsextremismus gehören zu den regelmäßigen Themen bei ZIP FM. Meist geht es dabei um Entwicklungen in Deutschland. Heute widmen wir uns aber mal der rechtsextremen Szene in der Schweiz. Radio Bern war dazu auf Spurensuche.
Am ersten fußballfreien Tag seit 3 Wochen widmen wir uns in unserem letzten Beitrag den Fallstricken und Auswüchsen der fahnenschwenkenden deutschen Durchschnittspatrioten. Es frohlocke jeder zur aktuellen Fußball-WM. Mehr dazu in einem Kommentar von Radio Dreieckland aus Freiburg. Über 1 Milliarde Mädchen und Jungen leben weltweit in Armut. Die meisten von ihnen leben ohne sauberes Trinkwasser oder ausreichendes Essen, haben kein Dach über dem Kopf und erhalten keine Schulbildung. Der Jahresbericht des UN-Kinderhilfswerkes UNICEF beschreibt ein beängstigendes Szenario. Die meisten von Armut betroffenen Kinder leben in den Entwicklungsländern. Doch auch in den reichen Ländern Europas gibt es Kinderarmut. Der Politikwissenschaftler Michael Klund hat sich damit auseinandergesetzt. Andrea Seifert von der Redaktion Europa-Radio aus Halle hat mit ihm gesprochen.
Wer sich mit dem Thema Kinderarmut beschäftigt, dem begegnen viele Hürden. Eine ist schon einmal die Erhebung der Daten. Ob nun die Armutsberichte von UNICEF, der OECD oder des Bundes, alle verwenden verschiedene Parameter bei ihrer Erhebung. Bei einem Vergleich der 30 sogenannten OECD-Staaten sind mehr als 45 Millionen Kinder unter 15 Jahren von Armut betroffen. Das bedeutet, sie leben in Familien, die mit weniger als 50% des mittleren nationalen Einkommens auskommen müssen. Kinderarmut in reichen Ländern heißt, dass die Kinder zum Beispiel ohne Frühstück in die Schule gehen und keine ausreichende Gesundheitsvorsorge erhalten. Sie können nicht an Schulausflügen teilnehmen oder müssen auf die Geburtstagsfeier verzichten, weil die Eltern solche quasi Sonderausgaben sich nicht leisten können. Michael Klund von der Universität Köln erläutert die Verteilung der Kinderarmut innerhalb der OECD-Staaten.
Die Kinderarmutsquote ist sehr unterschiedlich in den jeweiligen OECD-Staaten. Wir haben Kinderarmutsquoten in den skandinavischen Ländern, Dänemark und Finnland von unter 3% und wir haben Kinderarmutsquoten in den USA oder Mexiko von weit über 20%. Deutschland liegt da in etwa in der Mitte, das heißt so mit 10-11% nach UNICEF-Studie und laut Statistischem Bundesamt und Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung so etwa bei 14-15%. Und die Ursachen oder die Schlüsselfaktoren, die da wohl eine Rolle spielen, sind, das kann man schon sehen, natürlich auch globaler Natur, das heißt sozioökonomische Veränderungen, beispielsweise Privatisierung von Sozialem, von Bildung, Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse, breite Niedriglohnsektoren und so weiter. Und trotzdem haben wir in den einzelnen Nationen, auf die ja alle diese, sagen wir mal, neoliberale Modernisierung wirkt, unterschiedliche Auswirkungen. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, welche, sagen wir mal, Wohlfahrtsstaatstypen, welche Sozialversicherungssysteme, welche Sicherungssysteme in diesen Staaten vorherrschen und wie dort Arbeit, Beruf, Familie und so weiter organisiert wird. Und da erkennen wir große Unterschiede.
Unterteilt werden diese Systeme in das skandinavische, das kontinentaleuropäische und das Bismarck-System. Letzteres herrscht in Deutschland vor. Der UNICEF-Bericht von 2005 sagt eindeutig, dass die Höhe der Sozialausgaben bzw. der Ausgaben für familienpolitische Leistungen mit der Höhe der Kinderarmut korrespondiert. In Deutschland gibt es zwar relativ hohe familienpolitische Leistungen, doch die Kinderarmutsquote ist auch relativ hoch. Michael Klund erklärt die Ursachen dafür.
Das sind natürlich Leistungen, die zum Teil erstmal gar nicht den armen Kindern zugutekommen und zum Teil nicht einmal überhaupt Kindern zugutekommen. Also denken Sie nur alleine an beispielsweise das Ehegattensplitting, wodurch der Staat ja jedes Jahr mehrere Milliarden ausgibt, die Ehe subventioniert, aber überhaupt keine Kinder in vielen Ehen vorhanden sind. Wohingegen wir auf der anderen Seite zum Beispiel Alleinerziehende haben, die nicht auf diese Art und Weise privilegiert werden, aber dort leben tatsächlich Kinder und die werden nicht genügend gefördert. Das heißt, wir haben auch einen interessanten Mechanismus, dass zum Beispiel Alleinerziehende in Deutschland ganz besonders stark armutsgefährdet sind. Aber das ist beispielsweise in anderen europäischen Staaten, insbesondere in den skandinavischen Staaten, nicht so sehr der Fall. Dort ist zum Beispiel das Armutsrisiko nicht so sehr höher wie für die sogenannten vollständigen Familien. Das heißt, wir können da ganz deutliche Unterschiede festmachen. Ähnliches könnte man jetzt diskutieren anhand der Freibetragsregelungen in Deutschland oder des Elterngeldes. Das sind alles Maßnahmen, die nicht unbedingt armen Kindern zugutekommen, aber wo der Staat trotzdem jedes Jahr viele Milliarden ausgibt oder ausgeben wird für Familien, für häufig sogar eher wohlhabendere Familien. Und die armen Kinder haben davon eben nichts. Und in den anderen Ländern, in den insbesondere skandinavischen Ländern, wo zum Beispiel die Kinderbetreuung besser organisiert ist, ganztags organisiert ist, man Ganztagsschulen als Selbstverständlichkeit hat und natürlich auch kostenlos, da sind viele der Probleme, die wir hier in Deutschland kennen, halt so nicht bekannt.
Diese Entwicklung steht auch im krassen Gegensatz zur Entwicklung des gesamtgesellschaftlichen Reichtums. Gerade Deutschland ist so reich wie nie zuvor. Interessanterweise heißt der Armutsbericht genau genommen auch Armuts- und Reichtumsbericht. Bei einem Vergleich der Berichte von 2001 und 2005 zeigt sich, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter aufgeht. 2001 kommen auf die obersten 10% der Gesellschaft 42% und auf die unterste Hälfte nur 5% des gesamtgesellschaftlichen Reichtums. In 2005 besaßen die obersten 10% schon knapp die Hälfte des Gesamtvermögens, während die untere Hälfte mit weniger als 4% daran beteiligt war. Welche Folgen bedeuten solche Entwicklungen und die Kinderarmut für eine Gesellschaft?
Es ist einfach ganz ökonomisch betrachtet ein bestimmtes Reservoir an Menschen, welche, wenn sie nicht gefördert werden und wenn sie nicht integriert und nicht unterstützt werden bei Bildung und bei Gesundheit und nicht teilhaben können, unterliegen sie einem größeren Risiko, später in prekäre Beschäftigungsverhältnisse zu kommen, später wieder einem höheren Arbeitslosigkeitsrisiko zu unterliegen, damit dann wiederum einem höheren Armutsrisiko. Und das kostet letzten Endes die Gesellschaft mehr, als wenn sie sich jetzt schon sozusagen für ihre junge Generation einsetzt. Das Reservoir, die Reserven, die Potenziale, die ja vorhanden sind in der jungen Generation, wirklich auch ausschöpft. Das ist sozusagen das, wenn man so will, das Nationalökonomische. Auf der privaten Ebene, auf der individuellen Ebene haben wir natürlich insbesondere, was den Bereich Bildung und Gesundheit betrifft, enorme Folgen. Ja, also wir haben, was die Bildungsfolgen betrifft, durch die PISA-Studie ja zum Beispiel schon erkennen können, dass auch Deutschland wieder im OECD-Vergleich die engste Kopplung von sozialer Herkunft und Bildungserfolg hat, was man so in den anderen Ländern nicht kennt. Wir haben also einen sehr starken Leistungsrückstand, der verknüpft ist mit der sozialen Herkunft. Wir haben aber auch, und das ist eigentlich, finde ich, noch viel dramatischer, die Situation in unserem Bildungssystem durch die neuesten Studien bestätigt, dass sogar bei gleicher Leistung die Kinder nach der sozialen Herkunft eingeteilt werden, beim Übergang von der Grundschule auf die Sekundarstufe 1. Wenn Sie den Gesundheitsbereich nehmen, dann haben Sie es dort im Grunde genommen noch schärfer. Denn es ist klar, wir haben dort eine deutlich höhere Zahl jener Kinder, die mit einem Gewicht von weniger als 2500 Gramm geboren werden. Wir haben eine zweimal höhere Mortalitätsrate durch Unfälle als bei Kindern aus privilegierteren Schichten. Wir haben ein sehr viel häufigeres Auftreten akuter Erkrankungen, eine höhere Anfälligkeit für chronische Erkrankungen. Also Sie sehen, Gesundheitsrisiken, Gesundheitsverhalten, Armut, soziale Herkunft sind dort so eminent verknüpft, dass es einfach insgesamt die Folgen auch für die gesamte Gesellschaft sehr teuer sind.
Es gibt viele verschiedene Rezepte, um gegen Armut vorzugehen, doch meist werden sie unter ökonomischen Gesichtspunkten ausgestellt. Gerade in Deutschland wird argumentiert, dass die sozialpolitischen Leistungen zu teuer sind. Die Bürger sollen mehr Steuern zahlen oder sich mehr privat absichern. Doch ist das ein Weg, um gegen die Verarmung der Gesellschaft und deren Folgen vorzugehen?
Die Rezepte, die da jetzt in der letzten Zeit immer stärker diskutiert werden, nämlich zum Beispiel neuerdings Bildungsprivatisierung, davor Rentenprivatisierung, im Moment Gesundheitsprivatisierung, das sind natürlich alles Rezepte, die können sich Gutverdienende gut leisten, ja, das ist klar. Aber wenn wir jetzt nochmal an die Benachteiligten, an die Armen denken, die dann also zusätzlich noch etwas sparen sollen, und die dann sozusagen das Risiko individuell tragen sollen, das soziale Risiko, dann können wir uns vorstellen, dass das einfach auch die Armut verschärft. Das heißt, es wird sehr häufig, es werden diese Maßnahmen genannt als Rezepte gegen gesellschaftliche Krisen und dabei verschärfen sie eigentlich die gesellschaftlichen Krisen.
Bisher kommen kaum positive Ansätze zur Vermeidung dieser vorprogrammierten Krisen in der deutschen Sozialpolitik zum Vorschein. Vielmehr werden gerade im Schatten der Fußball-Weltmeisterschaft für die Bürger und das Sozialsystem einschneidende Entscheidungen verabschiedet, aber immer noch rechtzeitig vom Anpfiff des nächsten Spiels.
Vor kurzem stellte der deutsche Bundesinnenminister Schäuble den Verfassungsschutzbericht für 2005 vor. Darin wird eine deutliche Zunahme rechtsextremer Straftaten in Deutschland registriert. Auch in der Schweiz sind offenbar ähnliche Tendenzen zu beobachten. Der Inlandsgeheimdienst DAP berichtete für 2004 von einer Zunahme rechtsextremer Vorfälle. Wie die Lage in der Schweiz einzuschätzen ist, erkundete Jonas Willisegger von Radio Bern im Gespräch mit dem Journalisten Hans Stutz.
Gemäß einer neuen Liste über die rechtsextrem motivierten Ereignisse 2004 sollen Vorfälle mit Rechtsextremen und Nazis in der Schweiz zugenommen haben. Die Liste wurde vom Inlandgeheimdienst DAP erstellt. Der Dienst für Analyse und Prävention, kurz DAP, zieht damit eine schlechte Bilanz zum Schweizer Rechtsextremismus. 111 Vorfälle wurden im Jahr 2004 gezählt, 9 mehr als im Jahr zuvor. Der Journalist Hans Stutz, der seit 15 Jahren die Schweizer Rechtsextremisten-Szene beobachtet, äußert sich kritisch zur neuen Liste des Inlandgeheimdienstes DAP.
Sehr schwierig, die entsprechenden Zahlen zu vergleichen, weil die frühere Bundespolizei lange Jahre gesagt hat, dass eine solche Liste rechtsextremistischer Vorfälle nicht zu erstellen sei. Und sie hat jeweils nur die Angriffe auf Einrichtungen des Asylwesens erfasst. Das waren sehr, sehr viele, zum Beispiel Anfang der 90er Jahre, aber diese Zahlen lassen sich nicht vergleichen.
Die neue Liste mit den rechtsextremen Vorfällen in der Schweiz lässt sich also gemäß Hans Stutz nicht mit den Zahlen von Vorfällen aus früheren Jahren vergleichen. Daraus folgt, dass keine Aussage über einen längerfristigen Anstieg der rechtsextremen Vorfälle gemacht werden kann.
Es gibt zwei Punkte. Der eine Punkt ist, wenn man die Liste im Detail betrachtet, ist sie sehr ungenau und sie ermöglicht keine Nachkontrolle. Es werden ja nur die Kantone und der Monat angegeben, wo Ereignisse stattgefunden haben sollen. Das ist mal sehr, sehr ungenau und ist eine Folge, eine Praxisänderung, die unter Bundesrat Blocher stattgefunden hat. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie, soweit ich das nachvollziehen kann, jeweils doch ziemlich vollständig ist. Es kommen immer wieder Vorfälle an den Tag, die bis anhin nicht bekannt sind. Das ist eine Folge der teilweise restriktiven Medienpolitik verschiedener Kantonspolizeien in der Schweiz.
Die neue Liste des Inlandgeheimdienstes DAP ist also ziemlich ungenau. Trotzdem erachtet Journalist und Rechtsextremismusbeobachter Hans Stutz die Liste der Vorfälle als relativ vollständig. DAP-Vizechef Jörg Bühler wies auf das auffällig hohe Niveau der Zahl der Vorfälle hin. Hans Stutz versucht, die hohe Zahl zu erklären.
Der Hauptgrund ist, dass es verschiedene Organisationen gibt, die regelmäßig Veranstaltungen machen. Das ist einerseits die NAPO, die Nationale Außerparlamentarische Opposition, die in diesem Jahr mehrere Flugblattaktionen gemacht hat. Es ist die PNUS, die Demonstrationen gemacht hat, die Flugblätter gemacht hat, die sich an den Wahlen beteiligt hat, etc. Es ist neu die Helvetische Jugend. Dazu kommen noch die Konzertveranstalter, die einerseits sind das die Hammerskins, andererseits Blood and Honor. Dazu kommt auch noch White Revolution, das ist eine Versandorganisation rechtsextremistischer Tonträger.
Am meisten Vorfälle sind im Kanton Bern registriert worden. Zürich und Luzern stehen an zweiter und dritter Stelle. Die regionale Konzentration des Rechtsextremismus ist jedoch bereits seit langem bekannt unter den Experten.
Der Raum Mittelland, das heißt der Raum zwischen Zürich und Bern, war immer seit mehreren Jahren der Ort, wo am meisten Ereignisse stattgefunden haben. Das gibt dann innerhalb dieses Gebietes gab es dann jeweils gewisse Verschiebungen. Einmal gab es mehr Vorfälle im Aargau, ein andermal eben mehr im Kanton Bern. Aber eben der Raum Mittelland, der Großraum Mittelland, ist der Ort, wo sich Rechtsextremisten häufig treffen.
Der Inlandgeheimdienst DAP macht auch darauf aufmerksam, dass die rechtsextremen Täter immer jünger werden. Rechtsextremismusbeobachter Hans Stutz bezweifelt dies aber und betont, dass es sich bei Tätern im Primarschulalter bloß um Ausnahmen handelt.
Eigentlich ist es nichts Neues. Der Einstieg in die rechtsextremistische Subkultur beginnt irgendwann nach dem Stimmbruch, also nach der Pubertät. Das ist im Alter von 14, 15, allenfalls 16 Jahren. Weiter nach unten kann das gar nicht gehen.
Wichtig scheint jedoch die Frage zu sein, welche Faktoren dazu führen können, dass Jugendliche in die rechtsextreme Szene hineingeraten.
Es gibt eine Vielzahl von Faktoren. Ein wichtiger Faktor ist die Politik und auf zwei Seiten. Einerseits diese fremdenfeindlichen, xenophoben, teils rassistisch motivierten Kampagnen gegen Asylbewerber, gegen Ausländerinnen und Ausländer, auch allenfalls gegen Schwarze. Das ist das eine. Das andere ist eine Politik, die eben zur Entsolidarisierung führt. Das heißt, wir haben immer mehr Leute, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden durch Beschlüsse des Parlaments, durch Beschlüsse durch Beschlüsse von Regierungen und natürlich auch durch die wirtschaftliche Entwicklung, die eben dazu führt, dass die Lohnschere sich öffnet oder die Einkommensschere sich öffnet. Das heißt, wer viel hat, erhält mehr, wer wenig hat, erhält weniger.
Von der DAP wurde auch beobachtet, dass sich Rechtsextreme vermehrt in der Politik zu etablieren versuchen. Tobias Hirschi, Mitglied der Partei National Orientierte Schweizer, kurz PNOS, wurde im vergangenen Oktober ins Langenthaler Stadtparlament gewählt. Der Wahlerfolg der PNOS bedeutet allerdings nicht, dass die Bevölkerung hinter den rechtsextremen Exponenten steht.
Man muss sehen, dass das Mandat in Langenthal von Tobias Hirschi bei sehr geringer Stimmbeteiligung nur ganz knapp zustande kam. Es waren nicht 100 Menschen, nicht 100 Stimmbürger, die eine Liste für die PNOS eingelegt haben. Das ist mal so, das ist das Erste. Das andere ist, es ist seit 5 Jahren so, dass die Rechtsextremisten versuchen, in die institutionalisierte Politik einzugehen, seit ungefähr 5 Jahren. Dazu gehört insbesondere eben die PNOS, aber es gab auch mal die Nationale Partei der Schweiz in Bern, die das versucht haben. Das Mandat in Langenthal ist bis hierhin das einzige. Und ich wage immer noch die Behauptung, es wird auch auf längere Zeit das einzige bleiben.
Somit besteht keine unmittelbare Gefahr, dass die äußere Rechte künftig auch auf kantonaler oder gar nationaler Ebene Einsitz erhält.
Was allerdings beunruhigend sein kann, ist, dass in bestimmten Gebieten ein Klima der Verunsicherung entsteht, dass nämlich diese Gruppierungen, dass diese Exponenten sich anlegen mit jungen Linken, mit Asylbewerbern, mit Ausländerinnen und Ausländern. Und und gegen sie vorgehen. Also ein Gefühl der Verunsicherung aufgrund von dem, dass sie eben gewalttätige Übergriffe machen, trotz ihrer Beteuerung, gewaltlos zu sein.
Laut Rechtsextremismusbeobachter und Journalist Hans Stutz besteht die Gefahr des Schweizer Rechtsextremismus vor allem in der Gewalt gegen die Minderheiten in unserem Land. Und für den Hass gegen die Ausländer macht er vor allem gewisse Teile der politischen Elite der Schweiz verantwortlich, die mit ihrer Grundhaltung eine Vorbildfunktion ausüben.
Einerseits müssen alle fremdenfeindlichen, xenophoben und rassistischen Kampagnen gestoppt werden. Andererseits muss die Politik wieder alles daran setzen, dass eine solidarische Gesellschaft, dass die Gesellschaft wieder solidarischer wird und dass eben alle Menschen eine soziale und ökonomische Sicherheit haben.
Kommenden Freitag ist es soweit. Deutschland steht im Viertelfinale gegen Argentinien auf dem Feld. Und die Straßen werden dann wohl wieder einmal, mehr als ohnehin bereits, in Schwarz-Rot-Gold getaucht sein. Die längste Polonaise des Landes. Ein Freudentaumel, der seinesgleichen sucht. Wie in der Frankfurter Rundschau vom Mittwoch zu lesen ist, geht es darum, zu Deutschland zu stehen, Vergangenes hinter sich zu lassen. Und überhaupt könnte man die Fahne ja eigentlich auch mal nach der WM privat raushängen, so zu Feiertagen oder auch mal zum Geburtstag. Schwarz-Rot-Gold, die Farbe der Saison. Was der WM-Patriotismus für Kreise zieht und wie im immer normaler werdenden Deutschland das, was es so mit sich bringt, analysiert im Folgenden ein Kommentar von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Deutschland! 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 Deutschland!
Fahnen flattern, Deutschland, Deutschland, Rufe auf den Straßen, Hubkonzerte, Schlachtgesänge. Deutschland im nationalen Taumel, wir sind wieder Wehrstimmung. Muss man sich Sorgen machen? Oder ist das einfach Party statt Patriotismus, Pop statt Leitkultur? Wir haben uns umgehört und uns ein paar Gedanken gemacht. Jetzt sieht man ja gerade überall schwarz-rot-goldene Fahnen flattern. Wie findest du das?
Eigentlich gut.
Ich habe damit kein Problem, solange es wieder aufhört, wenn die WM zu Ende ist.
Und ich finde das jetzt nicht schlecht.
Das ist eine schöne Sache.
Wir sind halt für Deutschland.
Deutschland tut's gut.
Prinzipiell habe ich da gar nichts dagegen.
Gut, ein bisschen übertrieben ist es schon.
Nee, ich find's gut.
Ich bin jetzt nicht so Patriotist für Deutschland, weil ich eher eigentlich auch Franzose bin. Also ich bin Franzose. Ja, aber ich trage trotzdem auch keine Frankreich-Fahne.
Ich find's gut.
Nein, mich stört's eigentlich ein bisschen.
Ich finde das sehr gut.
Also es ist ein bisschen komisch, aber wenn hier halt die WM ist, dann ist es halt so.
Ich denke, Deutschland kann auf jeden Fall ein bisschen Patriotismus gebrauchen.
Und warum?
Weil es ihre Macht. Weil es in Deutschland ist und ich stolz drauf sein kann, dass ich Deutscher bin.
Ja, ja, stolz auf Deutschland. Aber ansonsten ist ja nun tatsächlich recht wenig zu hören von rechts außen. Und wenn, wird es im Zuge der weltmeisterlichen Imagekampagne niedergelabert. Zu Gast bei Freunden. Auch machen die Fußballfans momentan tatsächlich nicht den Eindruck, den Fußballschuh durch den Springerstiefel ersetzen oder im Falle einer Niederlage Flüchtlingsheime anzünden zu wollen. Der böse Deutsche soll begraben werden und mit ihm auch jegliche Erinnerung.
Gesunder Patriotismus ist Patriotismus, der nicht an die Vergangenheit anhält, sondern der, also, ja, eben der die Vergangenheit loslässt.
Ich finde es deshalb gut, weil es einfach mal Zeit wird, dass wir irgendwie auch wieder dazu stehen können, ohne uns zu schämen und ohne drüber nachzudenken, was das Geschichtliche mit sich bringt oder mit sich brachte.
Der Krieg ist vorbei und wir leben jetzt und die jungen Leute können auch was machen, was sie bocken.
Ja, vergessen und ganz normal sein, einem natürlichen, gesunden Patriotismus frönen. Das wollen die Deutschen dieser Tage. Das gilt nicht nur für die Geschichte. Überhaupt nichts darf die schwarz-rot-geile Party stören. Dabei gäbe es ja durchaus das ein oder andere zu kritisieren an der WM. Angefangen mit der Ticketvergabe, über das weltweite Ausbeuterverhalten der Hauptsponsoren, bis hin zur Totalüberwachung von Fußballfans und nebenbei gleich allen anderen mit, um nur ein paar Punkte zu nennen. Aber Kritik ist überhaupt nicht angesagt. Mitmachen ist patriotische Pflicht. So wird der grüne Christian Ströbele in der Bild als Miesmacher beschimpft, weil er sich keine deutsche Flagge ans Fahrrad hängt. Und wer heute nicht feiern will, sondern über deutsche Abschiebepraxis, über Hartz IV oder die Erhöhung der Mehrwertsteuer spricht, gilt als Spielverderber und Miesmacher. Und vom Spielverderber und Miesmacher sind wir erfahrungsgemäß ruckzuck beim Nestbeschmutzer und Vaterlandsverräter. Wie unentspannt der deutsche Patriotismus plötzlich werden kann, ließ sich anlässlich der WM-Vergabe im Jahre 2000 sehr schön beobachten. Damals sollte sich entscheiden, ob die Herren-Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Südafrika oder Deutschland stattfinden würde. Das Satiremagazin Titanic hatte zu diesem Anlass diversen FIFA-Delegierten für die Wahl Deutschlands einen Präsentkorb inklusive Original Schwarzwälder Kuckucksuhr versprochen. Versuchte Bestechung, ein kleiner Skandal, aufgeblasen durch die Bild-Zeitung. Obwohl die Titanic bis heute für sich beansprucht, die WM nach Deutschland geholt zu haben, wurde ihr vorgeworfen, die deutsche Bewerbung torpediert zu haben. Das deutsche Volk zeigte dementsprechend seinen gesunden und entspannten Patriotismus.
Titanic?
Sie sind Schweine, sind Sie. Wissen Sie das auch? Sie sind ein ganz großes Schweine, die Titanic.
Arschlöcher seid ihr.
Sie haben doch diese Scheißkampagne da gegen die WM vor sich mit den falschen Briefen ausgerichtet, ne?
Nein.
Bitte?
Nein.
Wieso sagen Sie nein?
Wir haben Bestechungsfaxe geschickt für die WM-Kampagne.
Ja, ja, ich möchte nur sagen, eine große Sauerei. Man sollte Ihnen den Kopf kleiner machen und Ihre gesamte Zeitschrift sollte man schnellstens in die Pleite führen.
So wird Deutschland in Verruf gebracht.
Vaterlandsverräter.
Was Sie gemacht haben, das ist beschämend und dreckig. Die haben die ganze Nation zunichte gemacht. Ihr Bastarde.
Man sollte euch die Büroräume anzünden und zum Teufel jagen.
Ihr miesen Deutschlandverräter.
Vaterlandsverräter.
Wie können Sie sowas machen? Sowas den Franz Beckenbauer so diffamieren? Das gibt's doch gar nicht. Bilden Sie sich einig ein, wer Sie sind.
Wir diffamieren, wen wir wollen.
Ja, das glaube ich auch. Wissen Sie was? Sie gehören gar nicht hier nach Deutschland.
Was sind das für Redakteure bei Ihnen?
Ganz
sind das Deutsche oder sind das große Arschlöcher?
Die hören totgeschlagen.
Titanic.
Hallo, Sie können Ihren Chefredakteur oder dem verfluchten Nestbeschmutzer sagen, wenn ich die Drecksau auf der Straße treffe, da landet er im Krankenhaus, dieser Hundesohn. Und tschüss.
Das bin ich doch selbst.
Eine Unverschämte, ganz Deutschland freut sich und da macht dir so einen Scheiß. Ich will dich schämen. Schämen sollst dich.
So viel zum entspannten Patriotismus der Deutschen. Zu Gast bei Freunden. Und natürlich geht es um natürlichen Patriotismus. Denn was für einen Grund gäbe es sonst für die lautstark rausgebrüllte Heimatbegeisterung? Wenn jedoch der Patriotismus naturgegeben ist, sind diejenigen pervers, die nicht die Fahne schwenken. Heute darfst du Teil der Volksgemeinschaft sein, ob du Migrantin bist oder Hartz-IV-Empfänger. Einzige Bedingung? Fahnen schwenken. Natürlich darf bei der herrschenden Patriotismuspflicht die öffentliche Inszenierung nicht fehlen. Das Land taumelt im schwarz-rot-goldenen Rausch und dass die Politikerinnen mittaumeln, Angela Merkel die Fäuste ballt und Volker Kauder seinen Fanschal auch bei 40 Grad nicht ablegen will. Schön, schön, Volksnähe, bla bla, das übliche Programm. Viele übersehen jedoch, dass im Windschatten dieser Herrenweltmeisterschaft diverse Umstrukturierungen laufen. Hartz IV, mehr Mehrwert, dafür weniger Unternehmenssteuer, Gesundheitsreform, Überwachung, Bundeswehr im Inneren und im Kongo etc. etc. Die heute Deutschland, Deutschland rufen, könnten morgen unter die Armutsgrenze fallen. Sie sind dann der vollständigen Überwachung preisgegeben und medizinisch nur noch notversorgt. Aber immerhin Teil der Volksgemeinschaft. Vielleicht sogar Weltmeister. Mag sein, dass der neue Patriotismus weniger ausgrenzend und gefährlich ist. Weniger blöd ist er ganz bestimmt nicht.
Das war eine halbe Stunde ZIP FM für heute. Wie immer könnt ihr alles im Netz nochmal nachlesen und nachhören unter www.zip-fm.net. Beiträge der Freien Radios aus dem deutschsprachigen Raum findet ihr auch unter www.freie-radios.net. Und mit diesen Hinweisen verabschiedet sich von euch bis zum nächsten Mal Radio Unerhört aus Marburg.
Hallo und herzlich willkommen. Mit Radiostimme sind Sie immer auf Ballhöhe, wenn es um Minderheitenthemen geht. Auch wir haben uns nicht dem allgegenwärtigen Fußball entziehen können und betrachten ihn heute mal aus einer anderen, kritischeren Sicht. Eine Gruppe, der es schwerfällt, sich zur Homosexualität zu bekennen, sind Profifußballer. Radio Stimme hat sich mit dem im Fußball weit verbreiteten Thema der Homophobie beschäftigt und ist der Frage nachgegangen, warum es für Fußballer so schwierig ist, sich zu outen und was die Männlichkeitsbilder, die der Fußball produziert, damit zu tun haben. Ein Beitrag von Christoph Sage. Bei einem Fußballspiel stehen 22 Männer am Platz. Statistisch gesehen müsste es dabei mindestens einen homosexuellen Mann geben. Aber es ist keiner dabei, zumindest offiziell nicht. Denn für Fußballprofis ist es extrem schwierig, sich zu outen. Markus Schreuder von den Wiener Grünen erklärt, warum.
Ich glaube, das hat damit zu tun, dass am Fußballplatz die Homophobie einfach noch immer fröhliche Urstände feiert, ohne dass sich irgendjemand je dagegen gewehrt hätte. Sprechchöre benutzen ja immer noch das Wort schwul als abwertend. Also wenn jemand einen schlechten Pass gemacht hat oder gerade irgendwie am Blödsinn gemacht hat am Platz, dann ist es schwul oder er ist, es gibt dann auch noch ärgere Wörter dafür, ja. Und das erzeugt natürlich ein Klima, das bedeutet, schwul ist negativ, ist etwas Böses, ist nicht gut, ist etwas, was man beschimpfen soll, ja. Und da kann man von einem Spieler in so einem Klima und so einem Umfeld nicht erwarten, dass er sich outet. Der Volker Bissek hat einmal gesagt, es wäre das Ende einer Karriere, wenn jemand das tun würde.
Im Fußball herrscht also ein sehr homophobes Umfeld. Sowohl Fans als auch Akteure haben ein unausgesprochenes Gesetz, dass es in ihren Reihen keine Homosexuellen gibt. Darum stößt sich auch niemand daran, wenn zum Beispiel bei einem Torjubel die Spieler Zärtlichkeiten austauschen.
Also das ist ja das Merkwürdige am Fußball. Ich kenne kaum irgendwo, also jetzt im westeuropäischen Raum, wo wir uns jetzt befinden in Österreich, kenne ich kaum so ein Massenphänomen, wo Zärtlichkeiten unter den Männern so geduldet werden wie im Fußball, gleichzeitig Homosexualität so verdammt wird. Das ist ganz eine merkwürdige Geschichte, weil Fußball hat ja durchaus etwas Homoerotisches, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich ein schwuler Zuseher bin oder ein schwuler Fußballfan, ja, ob ich das dann so sehe. Andere sehen das sicher anders. Aber es gibt da keine Berührungsängste zwischen Männern und gleichzeitig, sobald es nur ansatzweise sexuell konnotiert wird, dann ist es wieder ganz was Schlimmes. Und diese Grenze ist für mich so unklar und auch so unverständlich, dass ich es schon interessant finde, darüber mal zu reden und nachzudenken, was da eigentlich für Mechanismen passieren. Ja.
Grund für die Homophobie im Fußball ist vor allem, dass ganz bestimmte Männlichkeitsbilder geprägt werden. Und in diese Bilder passt keine Homosexualität. Eine Ausgrenzung, die auch für andere gesellschaftliche Bereiche zutrifft.
Ich meine, es gibt noch andere Bastionen der Homophobie natürlich. Ja. Die katholische Kirche ist ein gutes Beispiel. Dort gibt es auch viele Zärtlichkeiten zwischen Männern und Homophobie. Also das ist eine ganz gute Parallele vielleicht zum Fußball. Aber es gibt zum Beispiel auch im Bundesheer. Ja, also auch wo so ganz klassische Männerbilder auch weiter transportiert werden, wo Rollenbilder auch ganz klar aufoktroyiert werden. Ein Fußballer hat ja Macho zu sein, Kämpfer zu sein, darf keinen Schmerz haben. Und die Didi Konstantini hat mir das letztens erzählt, das sind eigentlich sehr sensible Typen, weil in den Mannschaftssportarten gehört Sensibilität sehr oft dazu. Eigentlich ist Fußball ja ein hochsensibler Sport, aber das Bild, das vermittelt wird, ist immer dieser Machismo. Ja? Und da auch mal den Fußball selbst zu hinterfragen, ist ja auch interessant, soziologisch sozusagen. Ja?
Diesem Wunsch von Markus Schreuder, das Männlichkeitsbild im Fußball zu hinterfragen, hat sich Georg Spitaler gefügt. Er hat genau zu diesem Thema ein Buch herausgegeben. Auf die Frage, warum es im Fußball trotz der Homophobie für Männer leichter ist, Gefühle zu zeigen, antwortet Georg Spitaler.
Ich denke mir so, vielleicht verbindet das ja das noch einmal sozusagen den Fußball wieder zurück zum Krieg, weil wenn man überlegt, welche anderen Bereiche es gibt, wo Männer in der Öffentlichkeit Emotionen, Leid und so weiter zeigen können, dann sind das ja solche Situationen, wo es wirklich sagen wir mal, um Leben und Tod geht, ja, wo es um alles geht, wo es sozusagen um fundamentale Freude oder Leid geht. Und ich denke mir, ein Grund, warum das so geht im Fußball, ist, weil damit auch unter Beweis gestellt wird, wie wichtig das alles ist, was man da gerade macht und was das bedeutet, hier jetzt ein Tor zu erzielen. Und weil das wahrscheinlich für alle, die da zuschauen, weil die das teilen, weil sozusagen Fans den Fußball genauso ernst nehmen und das eben für sie wirklich eine Sache ist, die mehr als ein Spiel ist, wie das sozusagen phrasenhaft heißt. Und das könnte ein Grund sein. Ja? Ein anderer Grund, warum das geht, man könnte sagen, genau weil es diesen Ausschluss von Frauen gibt und weil es ein Bereich ist, wo sozusagen der für Männer reserviert ist, ist diese Nähe unter Männern auch leichter sozusagen möglich und sozusagen weniger ambivalent, könnte man sagen. Ne? Gleichzeitig ist natürlich ein weiterer Punkt dabei, dass es offenbar dann notwendig ist, umso klarer zu sagen, okay, wir sind aber jetzt natürlich alle heterosexuell und diese Nähe unter Männern hat ja nichts von irgendwelchen ambivalenten Momenten im Sinne von Homosexualität beispielsweise. Ne?
Die Schwierigkeit für Männer, gerade im Fußball, Homosexualität zu akzeptieren, liegt darin, dass er eines der letzten rein männlichen Refugien ist.
Gerade weil der Fußball sozusagen auch in seinem Alltagsverständnis als so männlich gilt, gibt er eben den unterschiedlichsten Männern, die auch ganz unterschiedlich sind und unterschiedliche Lebensstile pflegen und sich unterschiedlich definieren, die Möglichkeit, wenn sie sozusagen sich in den Fußball einklinken, können sie sich ihrer Männlichkeit versichern. Und das gilt auch für, mein Sieben, für so globale Ikonen des Fußballs, also wie zum Beispiel David Beckham, der eine Zeit lang so als neues Role Model eines sich metrosexuellen Lebensstils aufgebaut wurde, zumindest von der Werbeindustrie. Und auch da könnte man sagen, oder argumentiert eben Almut Sülzle, war jetzt die Gefahr für ihn nicht so wahnsinnig groß, da wirklich in riesige Schwierigkeiten zu kommen oder sozusagen wirklich jetzt als Schwule irgendwie sozusagen enttarnt würde, weil er eben Fußballer ist. Ja? Wenn er jetzt Popstar wäre, wäre das was anderes. Wenn wir sozusagen auf die Fankulturen schauen, in diesem sozusagen antagonistischen Moment, dass man hat einen Gegenüber, man hat eine andere Mannschaft, man hat gegnerische Fans. Und gerade in diesen sozusagen organisierten Fangesängen zum Beispiel ist natürlich die Homophobie noch irrsinnig verbreitet und auch irgendwie recht wichtig, was ja die eigene Demonstration von Stärke, Kampfkraft und so weiter beinhaltet. Also da gehört einfach sozusagen sowohl den gegnerischen Spieler als auch die gegnerischen Fans sozusagen als schwul sozusagen zu bezeichnen, ist sozusagen auch die, ich glaube, der größte Spaß, den die meisten oder viele, viele Fans haben. Ja. Also, und ist auch noch weit selbstverständlicher als zum Beispiel Rassismus im Fußball, der in den letzten 10, 15 Jahren, ja, was diese offene Form betrifft, der zumindest bei uns schon zurückgegangen ist, ne, oder wo es einfach viele Kampagnen dagegen gibt, die auch schon was nützen. Ne. Bei Homophobie ist das schon schwieriger. Ja. Also die Ohrschwarmen, Veilchen oder so, das hörst du noch immer jedes Mal. Ja.
Kann man trotz der starken Ausprägung gegen Homophobie im Fußball vorgehen? Marco Schreuder hat vor kurzem eine Broschüre zu Sport ohne Homophobie herausgegeben. Seine Meinung dazu?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die man hat. Sehr gut ist eine Aktion, die in England passiert. Also die FA hat dort eine große Aktion angelegt, die heißt Football for All, wo Sexismus, Rassismus, Xenophobie, aber auch Homophobie ganz bewusst genützt werden, um zu zeigen, Homophobie hat nichts im Fußball verloren, genauso wenig wie andere Vorurteile. Und Fußball ist so ein schöner Sport, dass alle daran teilhaben sollen und es genießen sollen. Also, dass niemand sich ausgegrenzt fühlt. Das ist eine sehr wertvolle Aktion. Zum Beispiel die Niederländer haben jetzt auch schon informiert in England, wie diese Aktion geht. Die haben durchaus Interesse, das auch bei sich zu tun. Und noch ein Land, ich glaube Spanien, ich bin mir also nicht sicher. Es gibt eine Plakataktion jetzt in Berlin, wo der Bürgermeister von Berlin während der Fußball-WM das auch unterstützt. Da sieht man zwei küssende Fußballer, diese klassische Geschichte nach einem Tor, dass sich zwei Fußballer küssen. Und da steht, glaube ich, drüber, ich weiß es nicht genau auswendig, aber würden Sie diese Spiele verprügeln? Mhm. Also so nach dem Motto, wann dürfen Männer sich küssen und wann nicht. Eine sehr subtile und ich finde nette Art, um das Thema voranzutreiben. Es gibt vereinzelt schon lesbisch-schwule Fanclubs, in Österreich leider nicht. Aber es gibt sie in Deutschland und in anderen Ländern auch. wo Lesben und Schwule ganz einfach sichtbar werden im Stadion. Also zum Beispiel Fans vom Hertha Berlin, Hertha BSC Berlin. Da gibt es einen eigenen lesbisch-schwulen Fanclub, die haben dann auch ihre Transparente im Stadion hängen und da steht dann auch also ganz selbstbewusst mit der Regenbogenfahne und die zeigen sich und werden auch vom Verein unterstützt. Wichtig ist auch, dass die Vereine darüber nachdenken. Ja. Und das kann man nur so vereinzelten Aktionen immer wieder. Es gibt auch in Wien Fanclubs, die diese Menschenrechtsfragen, die im Fußballplatz einfach eine Rolle spielen, thematisieren. Ganz besonders hervorheben muss man da einfach die Fans vom Wiener Sportclub, die Freundinnen der Friedhofstribüne, die da sehr viele Aktionen auch gegen Homophobie immer wieder gemacht und unterstützt haben.
Warum gerade der Fußball mit Homosexualität ein Problem hat, liegt an dem von ihm verbreiteten Männlichkeitsbild. Ein anderer Aspekt ist die starke Verwobenheit zwischen Politik und Fußball, die ihn zum Nationalsport in vielen Ländern hat reifen lassen. Ist es doch oft so, dass bevor eine Regierung gebildet wird, ein neuer Staat bereits eine Nationalmannschaft hat. Doch warum ist es gerade der Fußball, der ein derartiges Nationalgefühl schaffen kann?
Das stimmt, ich meine, das liegt sicher daran, dass du dich inzwischen sozusagen in eine globale Weltgesellschaft des Fußballs einklinken kannst. Und wenn du sozusagen eine Fußballmannschaft hast und du damit auch sozusagen den Anspruch stellst, eben ja, ein souveräner Staat zu sein, der sozusagen sich mit anderen Staaten misst, an internationalen Turnieren sich beteiligt. Das ist sicher ein Grund, warum es jetzt gerade Fußball wurde. Das ist natürlich eine gute Frage. Und ich meine, in Österreich ist es ja nicht Fußball alleine, sondern sozusagen als Nationalsport gibt es ja zumindest Skifahren auch. Da ist es aber interessant zu sehen, dass Skifahren ja nicht so eine ausschließlich männliche Besetzung hat, wie es der Fußball ist. Also klar kann man sagen, also was jetzt den sozusagen Spitzensport betrifft und Wettkampfsport und so, klar kann man sagen, dass jetzt in letzter Instanz noch immer die Herrenabfahrt das Rennen ist, auf das sich sozusagen doch alles fokussiert, aber es gab schon seit den 30er Jahren Frauen, die Rennen fahren, auch in den Medien sozusagen sind Damenrennen schon auch ziemlich wichtig, es gibt Stars. Also es ist eben, wie gesagt, lang nicht so ausschließlich männlich, ne? Wie der Fußball.
Der Fußball wird also deswegen zum Nationalsport, weil er Männer anspricht und die meisten Staaten patriarchalisch dominiert sind. Was aber spricht das so vermeintlich starke Geschlecht am Fußball an?
Also es liegt sicher nicht im Sport selber begraben, ja. Also das zeigt ja jetzt auch der internationale Vergleich, wo in unterschiedlichen Ländern der Fußball sozusagen seine geschlechtliche Aufladung betrifft, zum Teil recht unterschiedlich ist. Also das beste Beispiel ist immer die USA, wo Fußball also sowohl von den Aktiven als auch vor allem, also was sozusagen jetzt die Erfolge betrifft, ja eher sozusagen weiblich besetzt ist. Ne? Und wo es aber andere Sportarten gibt, die sozusagen eine ähnliche Rolle erfüllen, die der Fußball bei uns erfüllt. Also diese klassischen amerikanischen Nationalsportarten, Baseball, Football, Basketball, Hockey. Insofern, wie gesagt, liegt es nicht an der Sportart, dass es so männlich besetzt ist, sondern an einer historischen sozusagen Entwicklung, die den Fußball sozusagen zu einer Nationalsportart gemacht hat, zum Beispiel bei uns oder in vielen europäischen und südamerikanischen Ländern. Und überall dort, wo Fußball so eine Nationalsportart wurde, ist er dann komischerweise ziemlich männlich besetzt.
Wenn Sie sich intensiver mit dem Thema Männlichkeit und Fußball beschäftigen wollen, lege ich Ihnen das Buch von Georg Spittaler und Eva Kreisky ans Herz. Arena der Männlichkeit heißt es und ist im Campus Verlag erschienen. Nähere Infos zur Homophobie und Fußball gibt es unter www.grüne.at/Fußball.
Wollt ihr noch ein Tor? Ja! 1, 2, 3, 4!
44 Beine kämpfen um die Kleine, Lederkugel auf im Fußballfeld. 44 Beine wollen nur das eine, Tor und schießen, was das Volk nur hält.
Ich trage die 1 auf meinem Trikot. Nur zwischen den Pfosten bin ich richtig froh.
Der Jubel der Fans ist für mich wie Musik. Und bin ich in Form, dann gehört uns der Sieg.
44 Beine kämpfen um die kleine Lederkugel auf dem Fußballfeld. 44 Beine wollen nur das eine, Torschießen, was das Zeug nur hält.
Erschießen wir eins, doch ein Tor ist keins. Es folgt Nummer zwei, ja, was ist schon dabei? Wir wollen gewinnen und geben nie auf dem Tor unseres Gegners. Tun wir noch eins drauf.
44 Beine kämpfen um die kleine Lederkugel auf dem Fußballfeld. 44 Beine wollen nur das eine, Tore schießen, was das Zeug nur hält.
Wollt ihr noch ein Tor?
Ja!
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.
44 Beine kämpfen um die kleine Lederkugel auf dem Fußballfeld. 44 Beine wollen nur das eine, Tore schießen, was das Zeug wollen.
Ja, ich habe hier im Apparat Günther Rausch von der Initiative Wohnen ist Menschenrecht. Hallo Herr Günther Rausch, ich habe hier die erste Frage und zwar ganz einfach, warum hat sich überhaupt diese Initiative gründen müssen?
Ja gut, wir haben am 1. April in der Zeitung lesen müssen, dass Salomon alle städtische Wohnungen, auch die der Stadtbau, verkaufen will. Und sofort haben sich Leute per Telefon und E-Mails kurzgeschlossen zu sagen, das kann nur ein Aprilscherz sein. Als sich das aber erhärtet hat, war klar, das ist seit Jahrzehnten die wichtigste sozialpolitische Maßnahme, die auf der Tagesordnung steht und die solche nachhaltige Einschnitte in die soziale Landschaft unserer Stadt bringen würde, dass man dann dringend handeln muss. Und wir haben uns dann innerhalb von einer Woche getroffen, kamen gleich 40, 50 Leute zusammen. Und von da an ist es wie im Schneeballsystem gegangen. Der Höhepunkt war sicherlich die Überreichung der rund 25.000 Unterschriften inzwischen für einen Bürgerentscheid.
Das heißt also, die Stadt ist ziemlich aufgeregt in der Richtung. Nun, es ist ja so, Freiburg verkauft seit Jahren im Grunde genommen immer wieder irgendwelche Liegenschaften, um ihre Schulden zu deckeln, beziehungsweise um da auszugleichen.
Gut, irgendwann ist das Maß mal voll. Es ist in der Tat so, dass für meine Begriffe viel zu viele Wohnungen bereits verkauft worden sind. Es ist auch in der Tat völlig schädlich, dass die Stadtbau peu à peu die Mieten nahezu an den Mietspiegelniveau angehoben hat, halte ich für völlig falsch. Aber jetzt ist es maßvoll gewesen zu sagen, okay, mehr als Totalverkauf geht nicht mehr und das darf nicht sein. Das heißt, sie haben gesagt, okay, diese restlichen 8.900 Wohnungen, die verblieben sind, müssen jetzt aber auch die eiserne Reserve sein, die die Stadt mindestens braucht. Wir glauben, die Stadt braucht viel mehr Sozialwohnungen als diese 9.000, die im Moment da sind.
Jetzt ist es so, Salomon ist ein Mann im Gemeinderat, es gibt allerdings auch noch Gemeinderäte, es gibt Fraktionen und die stellen sich natürlich auch dazu, zu diesem Wohnungsverkauf. Wenn ich jetzt hier die Nachrichten aus der Zeitung richtig gelesen habe, sind eigentlich alle so ein bisschen dagegen gegen den Wohnungsverkauf, aber mit einem Ja, aber und dann ist dann doch irgendwie ein Ja dabei. Wie sieht es denn eigentlich aus jetzt hier? Wie verhalten sich die Fraktionen, beziehungsweise wie sind etwa die Positionen der Fraktionen? Ich weiß, Sie sind von Wohnung ist Menschenrecht und nicht im Gemeinderat drin. Ja. Aber wie sieht es denn da aus mit Freund, Feind?
Wir sind im Gespräch mit allen Fraktionen gewesen. Wir haben wirklich mit jeder Fraktion gesprochen. Und interessant ist doch mal festzuhalten, dass Salomon mit seinem Alles oder Nichts nicht durchgekommen ist. Also Salomon hatte gesagt, er will alles auf einmal verkaufen und zwar am 4. Juli soll der Gemeinderat das beschließen. Erstens sind jetzt die Mehrheitsfraktionen, diese Mitte-Schwarz-Koalition aus Grün, Freie Wähler und CDU, sind davon abgewichen. Sie haben gesagt, die Stadt soll mindestens 1000 Wohnungen behalten und 5% der Stadtbau. Und zum Zweiten ist der Termin nach hinten rausgeschoben worden. Das heißt, Salomon ist mit seinem Alles oder Nichts zunächst mal gescheitert und ein erster Teilerfolg, nämlich die 1000 Wohnungen, sind erstmal in Aussicht. So wie es ausschaut, werden Freie Wähler, CDU und peinlicherweise die Grünen gegen die unabhängige Liste, gegen die SPD und gegen die FDP, man höre und staune, gegen die FDP einen Mehrheitsbeschluss durchdrücken. Allen voran gehen die Grünen. Grünen sind die Treiber in dieser Geschichte. Grüne heizen ein. Uns haben die CDU und auch die Freien Wähler gesagt, eigentlich finden sie das auch falsch. Aber nachdem der OB und die Grüne Partei so viel Druck macht, meinen sie nicht ausscheren zu können.
Ja, ich meine, wenn ich hier die Zusammenhänge im Gemeinderat richtig verstehe, dann hat CDU und Grüne zusammen 26 Sitze. Ja. Das heißt also eine Mehrheit ganz einfach.
Ja.
Und trotzdem, ich meine, es kommt mir irgendwie wie Salamitaktik vor. Das heißt, OB fordert eine ganze Menge.
Ja.
Und dann wird er natürlich ein bisschen zurückgestutzt. Was haben wir jetzt zu erwarten, beziehungsweise was wird jetzt unternommen, um Alternativen hier aufzuzeigen? Ich meine, die CDU ist natürlich gleich nach vorne geschossen und hat hier Alternativen vorgeschlagen, die Sie auch zum Teil jetzt schon genannt haben. Aber was ist jetzt da los?
Also wir sind da so, dass es zunächst mal überhaupt keinen Zwang gibt, auch keine Logik gibt, dass alle Schulden, die seit 30, 40, 50 Jahren angehäuft worden sind, mit einem Schlag zurückgezahlt werden sollen. Da gibt es überhaupt keinen Sinn, keine Logik. Das hat Salomon sich vorgenommen und damit hat er einen Druck aufgebaut, mit dem er glaubt, jetzt alle anderen an die Wand spielen zu können. Der Witz der Geschichte ist, dass selbst wenn Salomon jetzt 500 oder 800 Millionen Euro bekäme, dass er gar nicht alle Schulden zurückzahlen kann und will, weil die Zinsverträge sind so gestaltet, dass er gar nicht frühzeitig alle zurückzahlen kann. In der Öffentlichkeit wird so getan, als ob mit den 500 oder 700 Millionen Euro alle Schulden wegkämen. Die Wahrheit ist die, dass er die Wohnung verkaufen will, um Einnahmen zu haben, um damit erstmal den ersten Teil der Schulden, später den zweiten Teil der Schulden zurückzuzahlen, über irgendwann den dritten Teil und so weiter und so fort. In der Zwischenzeit wird das Geld auf die Bank gelegt. Das Geld von unseren Häusern, von den Häusern dieser Stadt Freiburg, wird wirklich genommen, um damit sogar noch Zinspolitik treiben zu können.
Das heißt also, der Vorwurf, dem hier die Politik der Stadt gemacht wird, ist der, dass praktisch die strukturellen Schulden nicht beseitigt werden, sondern dass man eben hingeht und weiterwirtschaftet wie bisher. Das heißt, dass ein Strohfeuer entsteht.
Also wir fürchten, und dafür gibt es berechtigte Hinweise, beispielsweise die Stadt Kiel hat vor Jahr und Tag schon mal etwa 9000 Wohnungen verkauft. Heute haben die genauso viel Schulden wie damals. Genauso Schulden wie damals, weil ja diese Schulden nicht irgendwie entstehen. Das Kernproblem ist, dass Bund und Land den Gemeinden Aufgaben übertragen oder überlassen, ohne dafür hinreichende finanzielle Ausstattung zu gewähren. Das heißt, die Städte übernehmen öffentliche Aufgaben, haben das nicht gedeckt, weil Bund und Land die Gelder in Afghanistan oder sonst wo in der Rüstung und durch Steuererleichterungen für Unternehmen ausgeben und die Städte müssen bluten. Städte müssen bluten und solange das nicht geregelt ist, wird weiterhin neue Schuldenstände entstehen, werden weiterhin neue Probleme auf die Kommunen zukommen, sodass die jetzige Zurückzahlung nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, eine vorläufige Befriedung, aber keine wirkliche Lösung des Problems.
Jetzt haben wir das gleiche Problem ja schon mal vor ein paar Jahren gehabt, damals allerdings unter einem anderen OB. Damals ging es darum, eine Kultur- und Tagesstätte hier in Freiburg zu schaffen. Es gab auch sehr viel Wind, sehr viel Druck und heute haben wir zwar keine Kultur- und Tagungsstätte, aber das nennt sich nur ein bisschen anders und steht weiterhin bzw. steht am Bahnhof. Inwiefern haben Sie jetzt da oder sehen Sie Chancen, dass hier die Stadt beeinflusst werden kann, dass sie eine andere Politik betreibt?
Also ich war damals Gründungsmitglied der Bürgerinitiative bereits in den allerersten Anfängen um 1980 herum. Dieses Konzerthaus oder Kultur- und Tagesstätte war in der Bevölkerung umstritten. Das muss man einfach sehen. Es gab Leute, die wollten so etwas, Leute wollten es nicht. Aber es kann kein ernstzunehmender Mensch in dieser Stadt wollen, dass soziale Wohnungen verkauft werden. Was Menschen wollen, ist eine ordentliche Haushaltsführung. Und das wird interessanterweise vermengt. Es wird vermengt, dass es einerseits ein Grundbedürfnis gibt und Wohnungen sind kein Tafelsilber. Wohnungen sind ein Grundbedürfnis der Menschen. Die kann man nicht einfach auf den Markt bringen, um Geld damit flüssig zu machen. Die KDS-Frage war eine völlig andere. Da ging es um die Frage, ob man eine bestimmte Einrichtung will oder nicht will. Hier geht es um die existenzielle Frage, ob 10.000 Menschen in der Zukunft noch eine angemessene Wohnung finanzieren können oder nicht, ob sie in Ruhe und Frieden wohnen können oder nicht und ob die Stadt Freiburg ein zentrales Steuerungsinstrument für die soziale Gerechtigkeit nachhaltig in der Hand hält. Das sind Fragen, die die Zukunft berühren und hier wird versucht, kurzfristig eine Übergangslösung zu finden, damit der Haushalt entlastet wird, auf Kosten der Zukunft unserer Kinder.
Jetzt haben Sie ja bereits Unterschriften gesammelt und ich habe das Gefühl, dass der Gemeinderat eben Angst hat vor einem Bürgerentscheid. Wie müsste man so einen Bürgerentscheid anleiern, dass der zustande kommt?
Ich meine, der kommt zustande, da geht gar kein Weg mehr dran vorbei. Es liegen bislang rund 25.000 Unterschriften vor, der Gemeinderat muss jetzt entscheiden. Was uns droht, ist eine üble Trickserei. Uns droht, dass diese Mitte-Schwarz-Koalition tatsächlich hingeht und einen zweiten Bürgerentscheid sich ausdenkt, sondern die Bürger sollen über zwei Zettel entscheiden, damit die Verwirrung so hoch ist, um am Ende zu erreichen, dass nicht genügend Leute mit Ja stimmen. Das droht uns. Das Zweite, was uns droht, ist, dass die Stadt mit einem gigantischen Werbeaufwand mit professionellen Werbefirmen ein Marketing entwickelt für ihre Strategie zulasten der Bürger, die sie jetzt engagiert. Und das steht uns ins Haus. Das droht uns, dass im Grunde eine riesige Werbekampagne geführt wird, weil 500, 800 Millionen, die im Raum stehen, die müssen gesichert werden. Und dafür lässt sich Salomon einiges das dann kosten.
Jetzt wurde ja vorgeschlagen von den drei Fraktionen CDU, Freie Wähler und Grüne, dass man Ja gesagt hat zum Wohnungsverkauf, ein Ja aber hinten dran gesetzt hat und natürlich auch die entsprechende Entscheidung für den 4. Juli auf den 18. Juli verschoben hat mit dem Freiburger Modell einer Sozialcharta. Ist da irgendwas, jetzt hat sich da was Grundlegendes verbessert?
Also wir sehen da überhaupt keine Verbesserung. Wir halten es nach wie vor für eminent wichtig, dass eine Stadt wie Freiburg diese Wohnungen sichert. Es gibt bundesweit ja diese Diskussionen. Leute wie Hartmut Häusermann, einer der führenden Stadtsoziologen, hat erst gerade einen Fachaufsatz veröffentlicht mit der Überschrift Betrug an den Bürgern. Das heißt, es sei ein Betrug am Bürger und alles, was jetzt so als kleine Alternativen, was als Auswege offeriert wird und zugleich Verkauf bedeutet, lehnen wir ab. Wir sagen, Freiburg braucht diese Wohnungen, die Bürger sollen entscheiden und wir hoffen, dass es uns gelingt, gegen diese Wahnsinnsmaschinerie, die Salomon in Gang setzen wird, die Bürger weiterhin davon zu überzeugen, dass sie sich wehren müssen.
Jetzt ist es so, dass am 1. Juli eine Demonstration stattfindet und zwar genau zu dem Thema, das haben sie organisiert. Wann findet das statt, wo findet das statt und wie findet das statt?
Also es ist so, wir machen einen Sternmarsch aus den hauptbetroffenen Gebieten, Weingarten, Haslach, Beurbarung, Mooswald, Stühlinger und aus Freiburg-Ost, Littenweiler runter. Diese Märsche werden so etwa um 11 Uhr beginnen. Man wird circa 12.30 Uhr, 13 Uhr am Augustinerplatz sein. Dort findet dann die Großkundgebung statt. Wir würden uns freuen, wenn viele, viele Menschen kommen, um deutlich zu machen, es sind nicht nur einige wenige, es sind viele Bürger, die sagen, so geht es nicht, wir brauchen die Wohnungen, Freiburg muss andere Alternativen der Entschuldung suchen.
Wenn man sich jetzt noch weiter informieren will, dann gibt es heutzutage immer noch Webseite, ich nehme an, das haben auch Sie.
In der Tat, wir haben eine sehr lebendige Webseite, die täglich gepflegt wird. Man kommt rein unter www.wohnen-ist-menschenrecht.de, wo Termine, Argumente, auch Dokumente hinterlegt sind, wo jede und jeder sich gerne informieren kann und auch sich an uns wenden kann.
Ich danke Ihnen, Günter Rausch von Wohnen ist Menschenrecht, für diese Auskünfte.
Okay, wir danken auch. Ciao.
Paradise, paradise. Now. Now. Paradise. das Spiel. Und auf euch!